Ja, danke für die erneute Einladung hier in Ihre Runde. Es war, glaube ich, der 25. Februar, wo ich hier war. Sowas um die Kante rum. Und das ist natürlich ein komplexes Thema. Es ist deshalb komplex, und da werden wir gleich auch drauf eingehen, weil wir alle natürlich in einer gewissen Weise unsere Vorurteile in uns tragen. Und eins der Vorurteile, das wir in uns tragen, ist, dass dieser Jesus ein lieber, netter Kerl war, der den Frieden gepredigt hat. So einfach ist es aber eben nicht. So einfach ist es nicht. Und es ist auch nicht so, dass in der Bibel nur Friedensbotschaften drinstehen würden. Es ist noch nicht mal so, dass man sagen kann, das Neue Testament ist die friedliche Rubrik und das Alte Testament nicht. Nein, es ist in beiden Teilen unserer Heiligen Schrift so, dass wir dort Friedenssehnsüchte finden. Auch da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber auch, ja, dass von Kampf und von Krieg die Rede ist. Auch da werden Sie gleich merken, das Neue Testament kennt beides, das Alte Testament auch. Woran liegt das? Woran liegt vielleicht auch Ihre Irritation? Ich weiß, dass ich vor anderthalb Jahren hier mit Ihnen ein kleines Rätsel gemacht habe, dass ich nämlich angefangen habe mit einem Bibelzitat, dass ich gesagt habe, schmiedet Pflugscharen zu Schwertern. Und dann gucken Sie mich, auch jetzt wieder, ein bisschen irritiert an. Das ist nicht ganz unberechtigt, weil Sie natürlich genau die andere Formulierung kennen. Macht Schwerter zu Pflugscharen. Das ist das Motto der Friedensbewegung aus den 70er, 80er Jahren gewesen. Ein Zitat aus, ich glaube, Micha und Jesaja. Aber wir finden im Buch des Propheten Joel genau die andere Sache. Da schwinden wir eben, offenkundig ist jetzt eine Zeit, wo man sich zum Kampf rüsten muss. Und dann ist die Zeit, dass man aus Pflugscharen Schwerter macht. Man kann also eben nicht einfach sagen, die Bibel, die Heilige Schrift hält diese Friedensbotschaft für uns bereit, was uns eigentlich streng genommen zu der Frage führt, was ist denn die Heilige Schrift? Das wäre einen ganz eigenen Abend mal wert, mal darauf zu schauen, was ist das denn, wenn wir vom Wort Gottes reden? Was bedeutet es, wenn wir Christen konfessionsunabhängig davon sprechen, dass die Heilige Schrift inspiriert ist? Welche Autorität hat man? Hat sie? Kann man einfach sagen, das steht doch so in der Bibel? Ich selber bin ja Bibelwissenschaftler und mir stellen sich immer ein wenig die Nackenhaare auf, wenn ich höre, das steht doch so in der Bibel, weil ich Ihnen zu fast jeder Sache, die in der Bibel steht, Stelle sagen kann, wo genau das andere drin steht. Es geht also offenkundig eben nicht darum, da steht was in der Bibel und das müssen wir so befolgen, sondern wir müssen immer die Kontexte betrachten. In welcher Zeit hat der Autor dieser Schrift etwas hineingeschrieben und warum betrachten wir es dann als Wort Gottes? Ich will es vereinfacht sagen, als die Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Texte, die wir heute in der Bibel haben, ihre Texte verfasst haben, waren die sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass sie da etwas aufschreiben, das wir viele hunderte und tausende Jahre später als Wort Gottes verehren. In unserer katholischen Sektion, jetzt muss ich leider etwas katholischer werden, weil das der Bereich ist, wo ich mich einfach besser auskenne. Und wir haben im Zweiten Vatikanischen Konzil ein ganz eigenes Dokument geschenkt bekommen, das Dokument Dei Verbum, die sogenannte Offenbarungskonstitution. Da haben sich die Konzilsväter genau mit dieser Frage beschäftigt, was ist denn die Bibel und was macht das Wort Gottes zum Wort Gottes und wie haben wir das zu verstehen? Und vereinfacht gesagt kann man sagen, die Bibel ist für uns deshalb Wort Gottes, weil das die Texte sind, die in der Liturgie verkündet werden. Es gibt eine ganze Reihe von Texten, die heute außerbiblisch sind, ob man die jetzt Pseudepigraphien nennt oder deuterokanonische Schriften oder, wie wir in der katholischen Sektion auch sagen, apokryphe Schriften, die haben es halt nicht in den Gottesdienst geschafft. Und die eine große Schallgrenze ist dafür das Konzil von Nicäa 325. Da hat man den Kanon erstmalig so umrissen, wie wir ihn heute haben. Und wenn Sie mich nach dem Alten Testament fragen würden, da wird es schon ganz speziell, weil ein evangelisches Altes Testament anders aussieht als ein katholisches Altes Testament, anders als ein orthodoxes Altes Testament, anders als ein jüdisches Altes Testament und so weiter und so weiter. Es stehen nicht andere Schriften drin, aber in der katholischen Bibelausgabe stehen mehr Schriften drin als in einer evangelischen Bibelausgabe, weil die evangelische Bibelausgabe sich am Tanach orientiert, die katholische an der Septuaginta und so weiter. Fragen über Fragen, bei denen man schlussendlich dann für sich irgendwie klären muss, was heißt es denn, wenn wir vom Wort Gottes sprechen und eine, aber bitte, wirklich grob vereinfachte Version des Zweiten Vatikanischen Konzils ist, erstmal hat Gott oder ist Gottes Wort nach Menschenart auf menschliche Weise gesprochen worden. Es sind Schriften, die im Laufe der Jahrhunderte, das hat, wie gesagt, Konzil von Nicea ist so eine erste Schallgrenze, wo man sich auf etwas geeinigt hat, im Laufe der Jahrhunderte hat man in einem abstrakten Konsens, möchte ich was sagen, dazu gefunden, dass es diese Schriften sind, die wir halt im Alten und Neuen Testament haben, die jetzt mit dieser Autorität des Wortes Gottes versehen werden. Das ist also nicht, dass Gott gesagt hätte, so ist das, sondern Menschen haben dem das beigemessen und seit Jahrhunderten schöpfen wir daraus Kraft. Das macht die spirituelle Kraft der Heiligen Schrift aus, dass sie uns auch durch die Jahrhunderte mit den Altvorderen letzten Endes verbindet. Was das Konzil dann aber eben auch sagt, wenn Gottes Wort nach Menschenart auf menschliche Weise gesprochen ist, dann müssen wir genau hingucken, was für eine Art Text haben wir denn da vor uns? Gattungsfragen. Die Heilige Schrift, wie sie vor uns liegt, ist ja sehr vielschichtig. Wir finden poetische Texte, lyrische Texte, Berichte, mythologische Texte. Wir finden dort Briefliteratur, wir finden visionäre Texte. Ja? Die muss ich natürlich, ich muss einen Text, der einen poetischen Anspruch hat, lyrisch ist, anders auffassen, weil er eine ganz andere Metaphorik möglicherweise bedient, als einen Text, der eher geschichtlich etwas versucht wiederzugeben. Hinzu kommt, wir haben hier in der Heiligen Schrift nur Texte, die aus der Perspektive glaubender Menschen geschrieben sind. Menschen, die an den einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und wir Christen können ergänzen, den Vater Jesu Christi, geschrieben sind. Dann wird immer gesagt, aber die anderen Texte, was ist denn mit der Gegenseite? Teilweise haben wir die. Teilweise gibt es die. Es gibt ägyptische Stelen, wo man das Ereignis, das wir als Exodus bezeichnen, aus einer anderen Perspektive sieht. Man merkt dann auch so, ganz einfach ist es nicht gewesen, wie es in der Heiligen Schrift drin steht. Teilweise haben wir die. Aber wir können davon ausgehen, wenn wir zum Beispiel in der Heiligen Schrift Gott hat dem Volk Israel geholfen finden. Unser Gott ist ein starker Gott. Er tritt für unser Volk ein. Er ist an unserer Seite. Dann kann man davon ausgehen, das ist jetzt eine Geschichte gewesen, die ist gut für Israel ausgegangen. Auf der anderen Seite, die Amalekiter, die Moabiter oder wer auch immer da unterlegen ist, da wird es auch Texte gegeben haben, da steht es andersrum drin. Und bei der nächsten Geschichte, wenn die verloren haben, werden die Jubellieder gesungen haben. Es gab und gibt diese Texte, teilweise sind die aber eben nur nicht erhalten gewesen. Hier in der Heiligen Schrift ist Tendenzliteratur. Aus der Sicht gläubiger Menschen, die an den einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und für uns Christen eben den Gott und Vater Jesu Christi geglaubt haben. Das ist der eine Punkt, das muss man immer haben. Heißt aber auch, hier drin steht Lebenserfahrung. Das Volk Israel, später die frühen Christen, machen Erfahrungen, wie das Leben sie nur bald beratet. Das Leben ist, wie das Leben ist. Und dieses Leben wird hier in den Schriften aus der Sicht des Glaubens interpretiert und gedeutet. Das ist das, was in der Bibel steht. Eine Tendenzschrift. Wie gesagt, die anderen Perspektiven, so wie sie denn überhaupt verschriftlicht worden sind, hat es mit Sicherheit auch gegeben, aber die hat man halt hier nicht gesammelt, sondern das ist Tendenzschrift. Das ist, wie wir sie in unserer Zeitung halt auch eher über die deutsche Fußballnationalmannschaft in diesen Tagen lesen, als über die anderen. Da sind die Berichte einfach viel größer, weil das ist das, was uns interessiert. Ne, haben die gewonnen, haben die verloren, wenn sie verloren haben, wieso haben sie verloren, wer ist schuld, machen wir Riesennummern draus, die anderen, das sind Randnotizen. Da können sie im Prinzip in unsere Zeit hinein genauso einen Vergleich haben. Und ganz aktuell, weil Felix Mecher ja im Mittelkreis gebetet hat und das jetzt das riesengroße Thema ist, welche Rolle spielt eigentlich Gott auf dem grünen Rasen? Ist er mit irgendeiner Mannschaft? Oder hat er Spaß am Fußballspiel? Gibt es überhaupt einen Fußballgott? Können Sie mal so die Zeitung drauf abgrasen, was da so geschrieben wird. Auch da, je nachdem zu welcher Fraktion Sie gehören, finden Sie das gut, was der Felix gemacht hat? Oder Sie finden es gerade nicht gut, was er gemacht hat? In kirchlichen Kreisen finden das fast alle irgendwie gut, aber da gibt es auch manchmal Kritik und so weiter und so weiter. Das alles muss man vorherschicken, dass wir eben nicht sagen können, die Bibel hat eine eindeutige Botschaft, denn das ist, und dann ist meine Vorrede zum Wesen der Bibel so ein bisschen auch, kommt da zum Abschluss, die Heilige Schrift, wie sie vor uns liegt, Altes und Neues Testament zusammen, umfasst eine erzählte Zeit von 6200 Jahren. Vorausgesetzt die biblische Geschichtsschreibung, die ja den, von 4200 Jahren, die biblische Geschichtsschreibung, die etwa die Erschaffung der Welt so 3000, 4000 Jahre vor unserer Zeit verortet, das wäre richtig. Wissen wir ist es nicht, weil es ein mythologischer Text ist, aber die erzählte Zeit sind etwa 4200 Jahre. Die Zeit der Textentstehung umfasst 1200 Jahre. Die ältesten Texte stammen ungefähr von 1000 vor Christus. Die ganz, ganz jungen Texte aus den spätkanonischen Schriften sind im 2. Jahrhundert verfasst worden. Wenn Sie das mal auf heute anwenden, wir sind im Jahr 2026 und wir würden jetzt einen Text lesen, der aus dem Jahr 826 stammt, da ist jedem und jeder klar, das ist eine andere Sprache, das ist eine andere Kultur, ein anderer Erfahrungshorizont. Auch das spielt eine Rolle. Das heißt, wir müssen sehr genau darauf schauen, in welche Zeit hinein ist eigentlich ein solcher Text geschrieben worden. Was war die kontextuelle Erfahrung? Was war der sogenannte Sitz im Leben? Da schauen wir gleich auch nochmal bei einigen Texten drauf. Und das erklärt, warum einige Propheten offenkundig in kriegerischen Zeiten eine große Friedenssehnsucht formulieren, wie Jesaja, da befindet sich das Volk im Exil, zumindest die Elite, oder bei Micha, und da lesen wir dann Macht, Schwerter zu Pflugscharen. Die große Friedenssehnsucht, die wir jetzt auch haben, wenn wir auf den Nahen Osten, wenn wir nach Nigeria, wenn wir nach Sudan oder in die Ukraine schauen, da möchte man doch rufen, Macht endlich Schwerter zu Pflugscharen. Dann gibt es aber auch die Zeiten, wenn wir jetzt in Israel wohnen würden, im Norden Israels, wo die Hisbollah permanent Raketen drauf schießt, weiß ich nicht, ob wir so denken würden. Da würden wir vielleicht sagen, es ist offenkundig wieder mal Zeit, Pflugscharen zu Schwertern zu machen, so geht das doch hier nicht weiter. Wenn man uns hier beschießen würde, würden wir dann die große Friedenssehnsucht haben oder würden wir sagen, lieber Friedrich Merz, mach was als unser Bundeskanzler, verteidige unser Land. Und da merken Sie, sind Sie in der Rolle des Zuschauers, bewerten Sie Dinge anders, dann möchten wir eigentlich, dass überall Friede ist, lass uns bitte in Ruhe mit dem ganzen Kram, oder sitzen wir in der Ukraine und werden permanent beschossen, da möchten wir uns auch wehren, wir möchten doch verteidigt wissen. Und plötzlich ändern sich die Rollen. Ein und dieselbe Person kann in unterschiedlichen Zusammenhängen andere Erfahrungen haben. Das ist die Heilige Schrift. Sie greift Lebenserfahrungen des Volkes Israel auf und interpretiert sie im Licht des Glaubens. Dadurch kommen mitunter scheinbar widersprüchliche Aussagen zusammen, wenn man vergisst, dass unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Erfahrungen zu unterschiedlichen Sichtweisen führen. Was alles eint ist, Gott hat seine Hände im Spiel. Er ist der, der über allem thront, und das hatten wir ja beim letzten Mal schon, als ich im Februar letzten Jahres hier war. Er ist Herr über Tod und Leben. Ihm allein gebührt es Gerechtigkeit. Die letzte, der Bibel, das ist eigentlich biblische Bericht, Begriff für das, was oft mit Rache übersetzt wird. Denn Rache steckt ja Recht drin. Eine Rache ist nicht, Gott haut drauf, sondern wenn Gerechtigkeit, wenn, jetzt benutze ich den Begriff mal, Rache geübt werden soll, ist es nicht der Menschensache, sondern Gottes Sache. Er nimmt den Krieg in die Hand, nicht weil er kriegslüstern wäre und Krieg führen will, sondern weil er uns Menschen mahnt, eure Sache ist es auf keinen Fall, einfach nach Gutdünken mal reinzuschlagen oder nicht. Das ist ein Korrektiv. Dass der Mensch und das Volk Israel trotzdem immer wieder die Erfahrung von Krieg macht und dann auch in der Interpretation der Heiligen Schrift mit Gott an der Seite sich verteidigt, ist, glaube ich, eine menschliche Erfahrung, die wir am liebsten meiden würden, die aber halt nur Existenz ist. Wir leben in einer Zeit, leider wieder einmal, in der es verrückte Potentaten gibt, wo man sich fragt, wie konnten die überhaupt dahin gelangen? Ob die Putin, Trump, Khomeini oder wie die alle, oder Ahmadinejad und wie die alle heißen, die aus irgendwelchen Motiven, die nicht im Interesse des Volkes sind, Krieg führen. Und das Unheil über die Welt bringen. Der Putin hat 1,2 Millionen Russen auf dem Gewissen. Eigene Landsleute, die eigene Jugend. Von denen, die in der Ukraine umgekommen sind. Von denen, die im Nahen Osten in den vielen Kriegen sterben. Ganz zu schweigen, wie viele Menschenleben sind da? Gott kann das nicht wollen, das ist nicht Gottes Werk. Aber kann man einfach zuschauen? Das war das Thema beim letzten Mal, wo wir auch die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium hatten, der seine Jünger im Angesicht seines bevorstehenden Todes seinen Jüngern erlaubt, sich selbst zu verteidigen, aber eben mahnt, keine Angriffslust zu zeigen. Verteidigung ist erlaubt, Angriffslust nicht. Und er selbst entscheidet für sich, individuell und subjektiv, den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen. Das ist das hohe ethische Ziel, also eine individuelle Entscheidung. Aber die Ambivalenz in dieser Welt, wie sie nur halt ist, die bleibt da. Das war so mal so ein Abriss von dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Und da setze ich jetzt mal an und versuche das weiter zu entfalten. Denn natürlich, was denn sonst? Natürlich kennt die Bibel die große Sehnsucht nach dem endzeitlichen Frieden, der bitteschön jetzt schon beginnen soll. Natürlich kennt die Bibel diesen Frieden. Natürlich haben wir den Satz aus der Bergpredigt, aus dem Munde Jesu: Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Was denn sonst? Was wären wir denn für Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, wenn wir dem Krieg das Wort reden würden? Was wäre das für ein Gott, der eine Welt erschafft und dann Spaß daran hat, dass seine Geschöpfe sich die Köpfe einschlagen? Natürlich haben wir diese Friedenssehnsucht. Natürlich wünschen wir uns diesen Frieden. Aber die Welt ist nicht friedlich. Die Frage, wo kommt das Böse her, da gucken wir gleich mal drauf. Wo kommt das überhaupt her und wie verhält Gott sich dann dazu? Mit welcher Konsequenz ist das so? Allein diese Seligpreisung, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden, zeigt doch, dass Jesus den Frieden will. Aber da steckt auch noch etwas drin. Der Friede passiert nämlich nicht einfach so. Der Friede ist nicht einfach die Abwesenheit von Gewalt oder von Krieg. Der Friede muss gestiftet werden. Das ist Arbeit. Da muss etwas errungen werden. Das wird allein schon im nachbarschaftlichen Umfeld deutlich. Wir brauchen gar nicht auf die großen Konflikte in der Welt schauen. Wir können vielleicht alleine auf ihren heutigen Tag schauen. Der wird auch nicht ganz konfliktfrei gewesen. Hoffentlich war er sehr friedlich. Aber es gibt immer die größeren oder kleineren Konflikte innerfamiliär, in der Nachbarschaft, beim Einkaufen. Sie brauchen sich nur ins Auto setzen und von hier einen Kilometer weiterzufahren, wie oft da Flüche ausgestoßen werden, weil irgendjemand die Vorfahrt genommen hat oder nicht schnell genug gefahren ist und so weiter. Selbst der friedlichste Mensch wird im Auto schon mal zum Rächer der großen Gerechtigkeit. Ja, das fängt ja bei uns schon an dieser Stelle. Und da merken Sie, der Friede ist etwas sehr Fragiles. Er muss errungen werden. Der Friede fällt nicht vom Himmel. Er ist eine tägliche Herausforderung im Kleinen, wie im Großen, und die Zündschnur ist heute bei vielen sehr, sehr kurz geworden. Ich habe das immer wieder, erlebe ich es auf der Straße, dass wenn da irgendwie ein Autofahrer mal irgendeine Lappalie, würde man sagen, gemacht hat, dass an der Ampel angehalten wird oder ausgebremst wird und dann steigt man aus und geht an die Tür und muss ihm jetzt erklären, warum er ein ganz dummer Autofahrer ist. Also dieses Erziehungsmuster, was manche da in sich spüren, dem anderen zu sagen, wie es denn eigentlich richtig geht, ist ja nicht ganz ohne, denn der Schritt, dass dann plötzlich das Ganze nicht nur verbal, sondern auch eine andere physische Dimension annimmt, der Schritt ist ja oft sehr, sehr klein. Also, wenn Jesus sagt, selig die Frieden stiften, dann wird darin schon deutlich, erstmal scheint es davon nicht allzu viele zu geben. Es braucht diese Friedensstifter und die müssen eine gewisse Resilienz haben, denn den Frieden zu stiften ist echte Arbeit. Im Buch des Propheten Jesaja, den habe ich vorhin schon erwähnt, der schreibt ja, ein Teil des Propheten Jesaja entstammt ja dieser Zeit oder ist in diese Zeit hinein verkündet und geschrieben, als die Elite des Volkes Israel sich im babylonischen Exil befand. Man hatte einen Krieg verloren, der Tempel war zerstört, die Bundeslade verschollen, immer noch verschollen, ob sie überhaupt noch existiert, weiß man gar nicht. Also eine große Katastrophe, Jerusalem lag da nieder, Jerusalem war zerstört. Und in diese Zeit hinein schreibt der Prophet Jesaja folgende Worte. Wenn Sie die nachschlagen wollen, irgendwann mal, das ist Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 9. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie, Kuh und Bären nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen. Auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken.
Das ist auch toll, ne? So eine schöne Friedensvision. Wunderbar, oft gemalt. So wünschen wir uns das doch gerade. Das ist doch eigentlich ein paradiesischer Zustand. So muss doch das Paradies gewesen sein. Wenn die Bärin neben der Kuh liegt und der Löwe neben dem Lamm, dann ist doch, so muss das doch sein. Aber so ist nicht die Welt, die wir kennen. So ist sie nicht. Das ist eine Vision. Vielleicht ein Auftrag, an dem wir arbeiten wollen.
Vielleicht weniger eine Vision als eine Utopie. Das Wort Utopie kommt ja vom griechischen Utopos, U, nicht Topos, der Ort, also ein Nicht-Ort. Wenn man so will, ein Leitbild, von dem man weiß, es ist ein Ideal, das für uns aller Wahrscheinlichkeit in der Welt, wie wir sie kennen, nicht erreichbar sein wird. Trotzdem hat ein solches Ideal natürlich seine Berechtigung, weil es uns immer wieder mahnt, diese Utopie, diese Vision nicht aus dem Blick zu lassen, daran zu arbeiten. Der Prophet Jesaja entwickelt hier eine hoffnungslos und heillosen Zeit, in der das Volk Israel, zumindest die Eliten, die im babylonischen Exil sind, keine Vision mehr hat, keine Hoffnung hat, pflanzt er ein Hoffnungszeichen auf, damit sie nicht gebückt gehen. Ein Hoffnungszeichen hat ja die Aufgabe, dass wir uns aufrichten und nach vorne in die Zukunft schauen. Er entwirft ein vollkommen utopisches Friedensbild, damit man die Hoffnung nicht verliert. Die Utopie bleibt Utopie. Ein solcher Zustand wird aller Wahrscheinlichkeit für uns auf Erden nicht erreichbar sein. Und wenn er in der Nähe der Erreichbarkeit läge, wäre die Frage, ob wir Menschen überhaupt Löwen so erziehen können, dass sie keine Lämmer mehr fressen und dass die Bären die Kühe in Ruhe lassen. Das ist ja die Frage, ob wir Menschen das überhaupt schaffen können. Wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen natürlich solche Visionen, um unser Zusammenleben immer wieder neu zu justieren. Wie groß die Friedenssehnsucht ist, erkennen wir auch daran, dass wenn wir ins Neue Testament schauen und etwa die Briefliteratur anschauen, dass am Schluss immer vom Frieden, der Friede Gottes sei mit euch, grüßt euch mit dem heiligen Kuss, da wird immer der Friede beschworen. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, man muss solche Dinge immer wieder betonen. Man muss es sich nur oft genug sagen, damit es irgendwie auch eintritt. Jemandem den Frieden zu wünschen, ist gut und wichtig, aber setzt eine Fragilität voraus, weil man ahnt, es könnte auch anders sein. Und wenn man sich insbesondere mit der paulinischen Briefliteratur beschäftigt, dann weiß man, was da in den Gemeinden teilweise los war. Ich sage nur Korinth, wie die sich gekloppt haben, wie die Kesselflicker. Und da ist es immer wieder notwendig, den Frieden zu wünschen. Wenn Sie bei uns, und hier spreche ich jetzt auch etwas mehr für die katholische Kirche, vielleicht ist es im evangelischen Sektor aber ähnlich, wir haben ja bei uns den Friedensgruß in der Liturgie nach dem Vaterunser. Und da ist es mittlerweile, hat sich in den letzten 20 Jahren auch einiges getan, das ist der lebendigste Moment im Gottesdienst. Ne? Da geht es über Tische und Bänke, hätte ich beinahe gesagt. Dass man auch dem Letzten noch über drei Reihen weiter noch die Hand irgendwie gereicht hat. Dabei sagt der Priester oder Diakon vorne, gebt euch ein Zeichen des Friedens. Es würde reichen, sich zuzunicken. Aber das Bedürfnis der Menschen ist offenkundig ein anderes. Da ist plötzlich Bewegung im Spiel und man fragt sich, wo war das denn vorher? Warum waren wir denn vorher alle so ruhig? Weil da die Sehnsucht drin ist. Weil da plötzlich eine Form von Gemeinschaft entsteht, die den ganzen Gottesdienst vorher und danach so gar nicht mehr da sein wird. Da ist eine Sehnsucht drin. Aber diese Sehnsucht ist natürlich, Menschen haben Sehnsucht nach etwas, was wir nicht haben oder nicht in dieser Gänze haben. Wenn wir es hätten, wäre unsere Sehnsucht ja gestillt. Dann hätten wir die gar nicht. Also muss man erstmal konstatieren, wir leben offenkundig in einer Zeit, in der der Friede ersehnt wird, aber eben nicht so da ist, wie wir ihn gerne hätten. Und das ist heute nicht anders, als es damals zu den Zeiten war, als man die Heilige Schrift geschrieben hat. Deswegen finden wir natürlich Unheiles da drin, wo Menschen in kriegerischen Situationen leben. Darin finden wir natürlich Sätze, wo die Hilfe Gottes erbeten wird im Kampf. Darin finden wir natürlich sogar ganz absurde Vorstellungen, wo man dem Gegner die Pest an den Hals wünscht. Es gibt einen ganz berühmten Psalm, der ist vertont von Boney M. At the Rivers of Babylon. An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten. Und der letzte Vers darin ist, mögest du die Kinder der Babylonier an den Felsen zerschmettern. Ein furchtbarer Wunsch hat Gott nicht gemacht, Gott sei Dank. Denn der sagt ja, mein ist es. Aber wenn Sie in so einer Situation sind, bedroht von außen, da sind Menschen, die wollen vergewaltigen, die wollen ihr Hab und Gut haben, da werden Sie als frommste Christin und frommer Christ auch den einen oder anderen ganz unheiligen Gedanken haben. Das ist menschlich. Möge Gott verhüten, dass der Wunsch in die Tat umgesetzt wird, dass die Kinder nicht am Felsen landen. Aber es ist menschlich, so zu denken. Und gleichzeitig die große Friedensvision zu haben. Wenn wir in die Offenbarung schauen, das war ja ein alttestamentlicher Text, hier Jesaja, wenn wir in die Offenbarung des Johannes schauen, da endet die Bibel nahezu mit einer solchen großen Friedensvision, wenn am Schluss der Offenbarung des Johannes eben ja, auch so eine Utopie entwickelt wird. Und der Text ist aus mehrerlei Hinsicht interessant. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, warum ich den interessant finde. Das erste ist, im Paradies gab es zwei Bäume, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wird von Gott mit einem Verdikt versehen, der Baum des Lebens noch nicht. Das macht den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse so richtig interessant, weswegen die beiden Menschlein davon naschen. Das ist so, wie wenn sie ihren Enkelkindern sagen, also da, der Schrank, da sind die Süßigkeiten drin, da gehst du auf keinen Fall dran. Was meinen Sie, was der interessant wird, der Schrank? Das ist das, was Gott macht. Er will, dass die vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sind. Warum sage ich das? Weil im Hebräerbrief drin steht, dass die Erkenntnis von Gut und Böse etwas Gutes ist. Das ist nichts Schuldhaftes, etwas Gutes, was uns zu Erwachsenen macht, damit wir dieses Leben mündig begehen können. Was macht Gott, nachdem er den Baum, nachdem die beiden die Erkenntnis von Gut und Böse erlangt haben? Er schickt sie ins Leben und verschließt das Paradies, auf dass sie nicht auch vom Baum des Lebens essen und Herren über Leben und Tod werden. Er hätte also Mittel und Wege gehabt, auch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu schützen. Hat er nicht gemacht. Beim Baum des Lebens macht er das. Der Baum des Lebens taucht gleich in der Bibelstelle auf. Jetzt dürfen die Menschen nämlich davon essen. Zweitens, wir stellen uns das Paradies immer so als Garten vor. Ne? Das ist so die paradiesische Vorstellung, eine Landschaft, Berge, viel Wiese, ein paar Tiere, wo der Bär neben der Löwin, die Bärin neben der Kuh liegt und so weiter und so weiter. Die christliche Paradiesvorstellung ist aber nicht agrarisch, sondern urban. Das himmlische Jerusalem ist nur halt eine Stadt. Auch das ist interessant. Und jetzt gucken wir mal da rein, in diesen Schlussabschnitt aus der Offenbarung. Da sind wir im 22. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Das ist fast das Ende der Bibel überhaupt. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, steht ein Baum des Lebens. 12-mal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Auch das erkennbar eine Utopie. Denn in dieser Stadt gibt es weder Tag und Nacht, und wir meinen damit jetzt keine Stadt des nördlichen Polarkreises, wo bald die Mitternachtssonne nicht untergeht. Das wird ja in einem halben Jahr dann genau andersherum sein. Sondern diese Stadt braucht diese Zeit nicht mehr. Sie braucht überhaupt keine Zeit mehr, weil Gott in ihrer Mitte wohnt. Es ist dieser Zustand des Shalom, der friedvollen, absoluten Glückseligkeit, wo Gott in der Mitte seines Volkes sichtbar ist. Er ist auch jetzt hier, er ist auch in der Mitte dieses Volkes, das sich hier versammelt hat, aber wir können ihn nicht sehen. Dort gibt es eine unmittelbare Erkenntnis Gottes, dass der Friede tatsächlich vollumfänglich existent ist. Und weil es keine Zeit mehr gibt, kann es auch nicht vergehen. Das ist ja der Witz. Wir leben hier in Zeit und Raum und Zeit und Raum sind immer prozesshaft. Die Ewigkeit definiert sich ja dadurch, dass es keine Prozesse mehr gibt. Es gibt kein Werden und Vergehen. Und wenn der Friede da einmal errichtet ist, dann bleibt er auch. Kriege zerstören Existenzen. Kriege sind nur in Zeit und Raum möglich. Und das ist das Konzept übrigens der Offenbarung des Johannes. Wir haben hier die große Endzeitvision. Das himmlische Jerusalem, die Stadt des endgültigen Friedens, wo Gott in der Mitte wohnt und existent ist. Man kann ihn sehen. Die Stadt braucht deshalb keine Sonne und keinen Mond mehr. Gott ist in seiner reinsten Existenz wirklich da, ist er jetzt auch, aber da ist er unmittelbar erkennbar. Bis es dahin kommt, und ich empfehle jedem, der behauptet, das Alte Testament sei so kriegerisch und das Neue Testament so friedlich, so einfach ist es in der Tat nicht, das haben wir schon mehrfach erwähnt, mal die Offenbarung des Johannes zu lesen, was da los ist, welche Kämpfe da stattfinden, welche Plagen über die Erde kommen,
wie die Völker untereinander Krieg führen, wie das Tier freigelassen wird, wie der Antichrist sein Unwesen treibt und wie er bekämpft wird von den 144.000, die in weißen Gewändern im Namen Gottes kämpfen. Da ist Krieg ohne Ende. Die Offenbarung des Johannes hat ein interessantes literarisches Konzept. Es ist gewissermaßen auf zwei Ebenen geschrieben. Die eine Ebene ist die Ebene des Himmels, wo Zeit und Raum nicht mehr existieren, wo der Sieg Christi, der Sieg Gottes, immer schon feststeht. Im Himmel wissen die Nummer geht gut aus und sie wird im Frieden Gottes enden. Und die zweite Ebene darunter ist die zeitliche Ebene, die Welle, auf der wir reiten, in der es Höhen und Tiefen gibt, eben auch kriegerische Auseinandersetzungen. Das Leben ist so, wie es ist. Wo das herkommt, versuchen wir uns gleich mal Gedanken zu machen. Und diese beiden Ebenen korrespondieren miteinander. Aus der einen Sicht, das ist die Sicht, die der Seher Johannes seiner Gemeinde, die in dieser Verfolgungssituation ja lebt, immer sagt, richtet euch auf, die Utopie, die wir vorhin hatten. Richtet euch auf, schaut nach vorne. Der Sieg Gottes steht längst fest. Lasst euch nicht beirren durch die Verfolgungen und Nöte und Kriege, die ihr hier auf der Erde erlebt. Aber die sind existent, weil es auf der Erde Menschen gibt, die den Frieden nicht wollen, die immer wieder dem anderen nachs Leben trachten. Und dieser endzeitliche Kampf findet ein paar Kapitel vor unserer großen Vision seinen Höhepunkt. Da sind wir im 19. Kapitel, die Verse 11 bis 21. Da heißt es, dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe und auf ihm stand ein Name geschrieben, den er alleine kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Machen Sie sich das klar, das Wort Gottes, der Logos Theou, führt Krieg für seine Leute. Gott tritt für seine Leute ein. In der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Wir sind nicht im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament. Gott streitet für die Seinen, aber eben Gott streitet für die Seinen. Nicht die Leute selber sollen da reinschlagen. Wie im Alten Testament ist es Gott derjenige, der für sich das Recht reklamiert, wenn Krieg, dann bitte macht er das, damit der Mensch nicht nur entlastet ist davon, sondern weil Gott die einzige Weise hat, wie man überhaupt Krieg führen kann. Gerecht. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden, sie waren in reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen und er weidet sie mit eisernem Zepter und er tritt die Kelter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel, der in der Sonne stand. Er rief mit lauter Stimme allen Völkern zu, die hoch am Himmel flogen, kommt her! Versammelt euch zum großen Mahl Gottes, fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden, Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allem, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und seinem Heer Krieg zu führen. Aber das Tier wurde gepackt. Und mit ihm der falsche Prophet. Er hatte vor seinen Augen Zeichen getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam. Und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Wort des lebendigen Gottes. Neues Testament. Neues Testament. Wenn Sie den Text für sich so alleine stehen lassen, wenn wir den hören, ist doch furchtbar, ne? Kriegen wir doch schlechte Träume von. Ist doch furchtbar. Lesen Sie heute Abend noch was Schönes. Lesen Sie, Jesus ruft die Kinder zu sich und segnet die. Neues Testament. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Christin oder Christ in Kleinasien. Und dieser Plinius, der Statthalter, der Jüngere, zwingt Sie, der Kaiserstatue, ein Opfer darzubringen. Und er lässt vorher einen Brief von Kaiser Trajan verlesen, der ihm erlaubt, alle, die das nicht tun, die ihm nicht als Gott huldigen, zu töten, den Tieren vorzuwerfen, damit die Löwen ihr Fleisch fressen oder sie zu kreuzigen, damit die Vögel ihnen die Augen aushacken. Ob sie da nicht solche Gedanken bekommen, weiß ich nicht, wenn sie ganz ehrlich sind. Ob das nicht menschlich ist, dann in solchen Situationen solche Fantasien zu haben, um die eigene Angst irgendwie bewältigt zu bekommen. Darf man sich verteidigen? Jesus sagt ja. Darf man angreifen? Nein. Und der Seher Johannes hier reklamiert Gott als Heerführer. Christus tritt streitend für uns ein. Das Wort Gottes, so wird er genannt. Sie merken, die Sache mit Krieg und Frieden, die ist verdammt schwer. Die ist verdammt schwer. Und sie beschäftigt uns ja permanent in unserer Situation. Darf man einem Land wie der Ukraine helfen, weil es angegriffen wird? Muss man ihm vielleicht sogar helfen, damit es sich verteidigen kann? Oder ist es besser, erst gar keine Waffen hinzuschicken, weil dann haben wir erstens die Hände schön sauber und dann werden die schnell platt gemacht, dann ist doch wieder Frieden. Ne? Dann ist doch Frieden. Wenn die keine Waffen haben, können sie sich nicht verteidigen, ist die Sache schnell vorbei. Ist die ganz schnell vorbei. Dann haben wir wieder Frieden, können wir uns zurücklehnen. Okay, dann passieren so Sachen wie in Butscha und Mariupol. Muss man ja nicht so genau hingucken. Ne? Die Nachrichten berichten einmal kurz drüber. Dann geht dann schnell vorbei. Dann sind wir doch wieder in Frieden. Ist doch gut dann, oder nicht? Will Gott das? Nein. Aber die Welt ist trotzdem so, wie sie ist. Wo kommt das her? Der Wunsch, den viele Christinnen und Christen haben, konfessionsübergreifend, der oft auch geäußert ist, ist, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er das überhaupt zu? Der könnte doch eingreifen. Gut, jetzt muss man sagen, die Allmacht Gottes ist kein biblischer Begriff. Nirgendwo in der Bibel wird Gott als allmächtig bezeichnet. Das ist ein dogmatischer Begriff, der aus dem Glaubensbekenntnis von Nicäa stammt, der wahrscheinlich vorher in der theologischen Diskussion sich schon entwickelt hat. Aber dieser Begriff der Allmacht Gottes, der Omnipotenz, ist nicht biblisch, er ist menschlich. Es ist eine Zuschreibung, die wir Menschen auf Gott machen. Und ich möchte mit Ihnen ein kurzes Experiment wagen. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und weiß von daher, wenn wir eine Beweisführung haben und eine Regel wird als allgemeingültig anerkannt und jetzt kann ich Ihnen aber ein Gegenbeispiel reicht, um die Allgemeingültigkeit einer These zu zerstören. Ein Gegenbeispiel reicht. Wenn Gott allmächtig ist, dann muss er doch alles können, oder? Würden Sie mir zustimmen, ne? Wenn Gott allmächtig ist, muss er doch alles. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Die Hand kommt runter, die sagt dem Putin, jetzt ist mal gut und dem Trump und wie die alle heißen. Kann ein allmächtiger Gott ohnmächtig sein? Kann ein allmächtiger Gott ohnmächtig sein? Aha. Also wenn er ohnmächtig ist, dann ist er ja nicht mehr allmächtig, ne? Aber wenn er nicht ohnmächtig sein kann, ist er nicht auch nicht allmächtig. Aber dann kann er ja etwas nicht.
Ihm ist doch kein Ding unmöglich.
Ja, aber dann muss er doch ohnmächtig sein können. Er muss ohnmächtig sein können, sonst wäre er nicht allmächtig. An der Stelle merken Sie, dass die Allmacht Gottes, wie wir Menschen sie definieren, ein Paradox ist. Das ist eine menschliche Zuschreibung, die in sich einschließt, er muss auch ohnmächtig sein können. Das heißt, die Allmacht Gottes, so er denn allmächtig ist, und das bekennen wir doch im Glaubensbekenntnis, schließt notwendigerweise ein, dass er sich selber binden muss, weil er ohnmächtig ist. Die bringt uns also gar nichts. Aber Gott sei Dank hält die Bibel eine Geschichte bereit, die demonstriert, was passiert, wenn Gott das Böse auf der Welt vernichtet. Haben Sie eine Idee, welche Geschichte das ist? Die Erzählung der Arche Noah. Gott hat eine gute Welt erschaffen. Er hat den Menschen erschaffen. In den Garten Eden gesetzt. Er lässt den Menschen im Garten Eden heranreifen und erwachsen werden, die Erkenntnis von Gut und Böse erlangen. Und mit der Erkenntnis von Gut und Böse schickt er den Menschen ins Leben, damit er die Welt so bestellt, wie Gott es ihm vorgemacht hat. Der Garten Eden ist die Arbeit Gottes. Warum Arbeit? Weil er muss ja am siebten Tag ausruhen. Das ist Arbeit, so ein Paradies zu erschaffen. Deswegen gibt es den siebten Tag als Ruhetag. Und jetzt soll der Mensch in die Welt gehen, damit auch er den Ackerboden bestelle im Schweiße seines Angesichtes. Das macht ihn zum Ebenbild Gottes. Das ist was Gutes. In der gesamten Geschichte vom Garten Eden, Genesis 3, taucht das Wort Sünde kein einziges Mal auf. Da ist kein Sündenfall, ich sehe da keinen. Und der Hebräerbrief sagt ja im fünften Kapitel, das ist ein Ausweich des Erwachsenen, des Mündigseins, des Menschen, dass er die Erkenntnis von Gut und Böse hat. Jetzt kommt Genesis 4. Kain und Abel. Und Kain wird von Gott gewarnt. Gott greift ein und sagt, Kain, ich spüre deine, dass die Sünde heiß an der Tür lauert, um dich zu überfallen. Sei vorsichtig, Kain. Gott greift ein. Aber Kain kann nicht anders. Er muss seinen Bruder totschlagen, weil er so neidisch auf den ist. Und was macht Gott? Er beschützt den Kain, den Mörder. Das ist, der taucht das erste Mal uns das Wort Sünde auf. Wenn die Bibel einen Sündenfall kennt, ist es der Brudermord Kains an seinem Bruder Abel. Das ist der Sündenfall. Und Gott hat vorher gewarnt. Und jetzt trägt Kain das Kainsmal. Er trägt die Schuld als Zeichen und die schützt ihn gleichzeitig, weil kein anderer ihn bestrafen darf. Das Blut Kains untersteht dem Schutz Gottes. Er allein ist Herr über Tod und Leben. Der Mensch darf selbst Kain nicht bestrafen, obwohl das doch nur gerecht wäre. Das ist aber das Böse in der Welt. Kain hat sich schuldig gemacht. Und das Böse ist in der Welt und wächst und wächst und wächst. Wird immer größer und größer und größer. Und jetzt ist die Schuld so groß, dass sie zu Gott schreit. Und der allmächtige Gott greift ein und will das Böse von der Welt tilgen. Er merkt die Schöpfung, wie er sie damals geschaffen hat, im Garten Eden, wie er den Startknopf gedrückt hat, ist nicht perfekt. Die Schöpfung ist nicht perfekt. Da gibt es das Böse drin, das der Mensch hineingebracht hat. Und Gott hat ihn gewarnt. Lass die Finger davon. Gott will also den Reset-Knopf drücken. In der ersten Schöpfung gab es übrigens nur Vegetarier. Man durfte kein Fleisch essen, auch die Tiere nicht. Das wird extra erwähnt. Nur die Pflanzen sind euch zur Nahrung anvertraut. Gott vertilgt also alles Böse auf der Welt durch die Sintflut. Nur ein einziger Mensch hat in den Augen Noahs, hat in den Augen Gottes Gnade gefunden. Noah ist der einzige Gerechte. An dem muss offenkundig wirklich nichts Böses gewesen sein. Und weil der Noah ja wieder nachkommen soll, muss, darf er seine Familie mitnehmen. Ein klassischer Fehler, denn dadurch kommt das Böse, werde ich gleich erzählen, wieder in die Welt. Aber alles andere wird vertilgt und vernichtet. Alles. Wer auch immer sich heute wünscht, möge Gott doch eingreifen und das Böse endlich hinwegnehmen. Sollte sich fragen, kann ich sicher sein, dass ich da nicht mit dran bin? Denken Sie nur an Ihre letzte Autofahrt, als wir über den Nachbarn im Auto geflucht haben. Welche Bosheit, die wir uns tagtäglich erlauben, ist dann so klein, dass sie in den Augen Gottes Gnade finden könnte? Die Geschichte hält eine Bibel bereit, die uns erzählt, was passiert, wenn Gott das Böse aus der Welt nimmt. Da bleibt nichts mehr übrig. Gar nichts mehr. Die haben sich bekehrt. Die gehen ja in Sack und Asche. Und dann gibt es aber eine jüdische Legende, dass nachdem der Jona von seinem Rizinusstrauch dann nach Hause gegangen ist, der König gedacht hat, jetzt reicht das auch mal wieder. Und dann haben die weitergemacht. Es gibt eine jüdische Legende, nachdem Ninive dann zerstört worden ist. Aber es ist eine Legende. Aber erstmal leisten die Buße und kehren um. Ist eben nicht zerstört worden. In der Bibel bleibt Ninive ja bestehen. Die Erde wird komplett platt gemacht. Nur Noah und ein paar Tiere dürfen überleben, um quasi eine Art Reset der Schöpfung in Gang zu bringen. Noah darf aber seine Familie mitnehmen. Was passiert, nachdem die Arche trocken gefallen ist? Noah baut einen Weinberg an. Er ist jetzt plötzlich Ackerbauer, Weinbergbauer. Und er ist ein bisschen beduselt, er betrinkt sich. Und sein Sohn Ham sieht den Vater nackt im Zelt liegen und macht sich lustig über dessen Blöße. Und da ist das Böse schon wieder in der Welt. Da ist es schon wieder. Es ist nicht weg. Es liegt in uns Menschen. Es ist schon wieder da. Und statt dass Gott jetzt hingeht und sagt, so, den Kopf kürzer, nimmt er den Kriegsbogen, den er gegen die Welt gerichtet hat, um das Böse zu vertilgen, und hängt ihn als Regenbogen in die Wolken. Vorher war der Kriegsbogen auf die Erde gerichtet, können Sie sich als Pfeil und Bogen vorstellen, jetzt hängt er ihn in die andere Richtung, als Friedenszeichen in die Wolken. Sagt, ihr habt ja noch nichts zu essen, die Erde ist ja platt, keine Pflanzen mehr da, ihr dürft jetzt auch Tiere essen, deswegen werden von jetzt an die Tiere unter eurem Schrecken leben, das wird extra erwähnt. Jetzt ist die Zeit des Vegetarismus vorbei, jetzt darf der Mensch plötzlich Fleisch essen, aber es ist ein Zustand des Unfriedens in der Schöpfung. Und jetzt muss der Mensch mit sich selbst zurechtkommen, denn Gott verspricht, und jetzt kommt die ohnmächtige Allmacht, nie wieder, Gott bindet sich an sein Wort, nie wieder werde ich die Erde platt machen. Es ist gut für uns, weil wir sonst in Furcht und Schrecken leben müssen. Jetzt könnte jeden Moment der letzte Tag sein. Das ausgerechnet jetzt, wie Wetter draußen runtergeht, ist wirklich, habe ich nicht so bestellt. Ja? Das heißt, dieses Rufen nach der Allmacht Gottes ist menschlich verständlich, trägt aber nichts aus, weil ein allmächtiger Gott erstmal eine menschliche Konstruktion ist. Die finden wir in der Bibel gerade nicht. Und zweitens, ein allmächtiger Gott notwendigerweise immer auch ohnmächtig sein muss. Das heißt, wir Menschen sind auf uns geworfen. Mit der Hilfe Gottes unser Leben selbst in die Hand nehmen zu müssen. Ist deshalb der Krieg Gott gewollt? Wohl kaum. Denn Gott ist ein Freund des Lebens und nicht des Todes. Greift Gott in die Welt ein? Jein. Denn jeder, der Gottes um Hilfe anruft, wird sich wahrscheinlich, wenn er in sich hineinhört, die Stimme hören, fang an. Fang du an in dem Bereich, der dir möglich ist. Wir können nicht die großen Kriege der Welt, werden wir heute Abend nicht schaffen. Wir können viele Ideen entwickeln, aber ich vermute mal, dass wir nicht die politische Macht haben, das zu ändern. Aber wir können natürlich in unserem kleinen Kreis oder kleinen Gemeinschaften in der Nachbarschaft damit anfangen, die kleinen Schritte zu gehen. Wir können aufmerksam wählen bei der nächsten Wahl, wen bringen wir in unserem Land an die Macht. Wir können unseren Abgeordneten auf die Finger schauen. Wir können unsere Abgeordneten in Land und Bund aufsuchen. Wir haben ja in Wuppertal den Helge Lind als Bundesabgeordneter. Der ist ja einer von den Abgeordneten, die wirklich greifbar sind und denen man reden kann. Macht ja noch lange nicht jeder, aber der macht's. Man könnte ihm Briefe schreiben, dass man sagt, setz dich dafür ein. Wir wollen das so oder so. Und so. Wir haben schon Macht in unserem, das ist noch lange nicht in anderen Ländern so. Im Iran geht seit vorgestern in meinen Augen die Sonne vollkommen unter. Man hat den Mullahs mehr Macht gegeben, als sie vorher je hatten. Eine Katastrophe in meinen Augen, was da passiert ist. Eine Katastrophe. Die Protestbewegung, die wird sich die nächsten Jahre nicht mehr nach draußen trauen. Das war das Schlimmste, was man machen konnte. Das heißt, sich aufzurichten im Auftrag Gottes, im Bewusstsein, Gott ist an unserer Seite aufzustehen. Das ist das, was wir haben, denn das ist das, was die Geschichte von Kain und Abel erzählt. Gott richtet sein Wort sehr wohl an den Kain und warnt ihn. Sind wir also rein triebgesteuert? Folgen wir unseren Reflexen? Oder sind wir nicht doch vernunftbegabte Wesen? Wir Menschen sind irgendwas dazwischen. Aber beobachten Sie das mal an sich selbst. Wie gesagt, selbst die frommste Seele, bin ich ziemlich sicher, kann im Straßenverkehr auch die ein oder andere Facette zeigen. Aber wenn Sie mal genau auf so eine Situation schauen, irgendwas ist das, was für sich, da fährt mal jemand bei Rot bei der Ampel durch, irgendwas passiert, so eine alltägliche Situation. Und Sie haben in sich, spüren Sie den Impuls, dem zeige ich es jetzt. Ist ja unmöglich. Wo hat er denn seinen Führerschein gemacht? Hat er den bei Neckermann gewonnen? Kann doch nicht sein. Das ist die Triebsteuerung, die ist in Ihnen. Und dann gibt es diesen kleinen Moment, den Bruchteil einer Sekunde, wo Sie die Macht haben, den entscheidenden Drall zu geben. Gebe ich dem Trieb nach? Schneide ich denn jetzt? Gehe ich an der Ampel raus und schimpfe den? Oder setze ich meinen Verstand ein und sage, was bringt mir das? Da ist diese kleine Millisekunde, das ist da, wo Gottes Stimme quasi hineingrätscht und sie warnt, du könntest jetzt so handeln und du könntest so handeln. Das ist dieser winzige Moment, wo sie die Freiheit in ihrer reinsten Essenz spüren und sie entscheiden, will ich jetzt draufhauen oder nicht? Das ist eine Trainingsfrage. In diesem Moment hat Gott zum Kain gesprochen. Die Sünde lauert heiß an der Tür. Der Kain hat ja gedacht, Gott würde nicht mit ihm reden, er würde sein Opfer verschmähen. Dabei redet Gott mit Kain mehr als mit Abel. Und er tut es trotzdem nicht. Gott redet die ganze Zeit mit uns. Das hier ist sein Wort und es ist von Frieden letzten Endes. Er will den Frieden. Wenn es sein muss, streitet er auch für uns, aber eigentlich will er das nicht. Und wir können in unserem Leben, in dieser Millisekunde anfangen, das anders zu machen. Ist der Frieden also ein frommer Traum oder eher ein göttlicher Auftrag? Jesus sagt, selig, die den Frieden stiften. Friede muss also errungen und erarbeitet werden. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich bin jetzt ein bisschen provokativ, ich weiß. Dann können wir noch so viel für den Frieden beten, wie wir wollen. Aber solange wir die Hände so haben, delegieren wir das nur an Gott. Der sagt uns aber die ganze Zeit, fang an. Fang du an. Deswegen müssen wir die Hände auseinander bekommen. Wir müssen dazwischen gehen. Wir müssen dazwischen gehen, wenn Menschen streiten. Das liegt an uns. Im Auftrag des Herrn liegt es an uns, da reinzugehen. Wir sollen die Friedensstifter sein. Das ist ja das, was Jesus sagt, selig, die den Frieden stiften. Nicht selig bin ich, der Sohn Gottes, der den großen Frieden bringt, sondern selig, die den Frieden stiften. Es ist eine Herausforderung, die an uns gerichtet ist. Es ist an uns, das im Kleinen zu tun. Und mit Verlaub, wenn ich da auf unseren Bundeskanzler schaue, hatte Frau Merkel mehr Arsch in der Buchse. Mit Verlaub. Ich sehe Frau Merkel noch, wie die vor einem Donald Trump die Fäuste auf dem Tisch und sich über ihn beugt und nicht ehrerbietig ein Trikot schenkt. Wo sind unsere Politiker? Die applaudieren alle brav auf diesem G7-Gipfel für ein Memorandum, wo man sagt, das iranische Volk hat so einen auf die Fresse gekriegt, das kann man sich nicht vorstellen. Applaudieren die Europäer? Wir beschweren uns um 17 Cent Benzinpreis? Das ist es uns wert, ein ganzes Volk hinzuhängen? Wo gehen wir denn dazwischen? Wo machen wir uns denn laut? Aber ist ja so weit weg der Iran, ne? Hat mit uns ja nicht so viel zu tun. Möge Gott das richten. Wir machen noch eine Kerze an. Lass uns noch ein Friedensgebet machen. Haben wir ein gutes Gefühl, wir haben getan, was wir konnten. Aber Gott hört ja nicht auf uns. Aber Moment, die Offenbarung zu Johannes erzählt doch, der lebt in der Ewigkeit. Da ist er. Und in der Ewigkeit gibt es keinen Raum und Zeit. Denn Gott ist ja nicht nur allmächtig, sondern auch allwissend. Stimmt doch, oder? Wenn der alles weiß, dann weiß der wirklich alles. Der weiß, was passiert und was hätte passieren können, sich aber nicht ereignet hat. Gott ist so allwissend, der weiß alles. Der weiß auch, was wir hätten tun können, aber nicht getan haben, weil wir gedacht haben, soll Gott machen. Das ist wie Teamarbeit. Sie kennen die Abkürzung, wofür Team steht? Toll, ein anderer macht's. Haben wir doch die Hände, können wir schön, nachdem wir die gefaltet haben, können wir sie in die Taschen stecken. Die Kerze brennt doch. Ist das damit gemeint? Wenn wir das Neue Testament anschauen, im Alten könnte ich das auch zeigen, ich bin nur halt Neue Testamentler. Im Neuen Testament, eine der wesentlichen Botschaften Jesu ist, er ermächtigt Menschen. Er ermächtigt Menschen. Wenn wir es auf die Heilungserzählung, die haben wir uns ja hier auch schon mal angeschaut, wenn wir auf die Heilungserzählung schauen, dann finden wir ja zwei Formeln, die da häufig Verwendung finden. Der eine ist, dein Glaube hat dir geholfen, das andere ist, deine Sünde ist dir vergeben. Dieses, deine Sünde ist dir vergeben, verwendet Jesus, wenn er Menschen ermächtigen muss. Die sind noch in sich gefangen. Die trauen sich noch nicht. Dann spricht er diese Worte, deine Sünde ist dir vergeben. Die Sünde ist ja der Zustand oder der scheinbare Zustand des von Gott Getrenntseins. Und wenn Jesus sagt, deine Sünde ist dir vergeben, dann ist das die Zusage, Gott ist mit dir. Richte dich auf. Die andere Formel ist, dein Glaube hat dir geholfen. Da haben Menschen sich schon ermächtigt. Die blutflüssige Frau, die sich durch die Menschenmenge an Jesus heranrobbt, um nur den Zipfel seines Gewandes zu berühren. Die blinden Bettler vor Jericho, die schreien wie am Spieß, die haben schon alles gegeben. Denen sagte, dein Glaube hat dir geholfen, da ist die Ermächtigung schon stattgefunden. So oder so. Es geht immer darum, dass der Mensch sich aufrichtet. Entweder hat er es aus eigenem Antrieb getan oder Jesus will, dass er sich aufrichtet. Eine der zentralen Botschaften ist, des Neuen Testamentes, ermächtige dich, richte dich auf und hilf, dass das Werk Gottes auf dieser Welt Wirklichkeit wird, dass Gottes Wille geschehe. Der fällt nicht vom Himmel. So wie, eines meiner Lieblingsbeispiele habe ich ja auch schon gesagt, Brot nicht vom Himmel fällt, weil wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir brauchen die göttliche Gabe, den Weizen und das Werk der menschlichen Arbeit. Beides muss zusammenkommen. Und diese Ermächtigung, die spricht Jesus aus. Es gab mal in der römisch-katholischen Kirche eine Aktion, die es Jesus berührbar machen. Da wird viel von Jesus geredet und viel von Jesus gebeten und möchte Jesus nachfolgen. Problem, an Christi Himmelfahrt ist er weg. Die Jünger stehen unten, gucken ihn nach und müssen sich von den beiden in den weißen Gewändern sagen lassen, was schaut ihr zum Himmel? Geht ihr jetzt und führt sein Werk fort. Wer Jesus berührbar machen will, muss sich berührbar machen. Denn wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Was heißt das für den Frieden in der Welt? Wir können nicht einfach nur beten. Das ist eine Friedensnaivität, die scheinbar mit sich bringt, wir haben doch Gott gesagt, was er zu tun hat. Das ist wie so ein Oberkellner, ne? Einmal Pommes mit Frikadelle, aber lieber Gott, die Frikadelle war kalt, das möchte man nochmal umschicken. Gehen wir so mit Gott um? Oder hören wir die Stimme, der Metzger ist da, der Bauer für die Kartoffeln ist da, Fett hast du zu Hause im Schrank, hier ist das Rezept. Das ist das, was Gott mit uns macht, das ist ein Rezeptbuch. Nicht die Lösung, ist die Anleitung für die Lösung. Die müssen wir jetzt finden. Wir leben im wahrsten Sinn des Wortes in einer schrecklichen Existenz. Auf der einen Seite spüren wir immer wieder die Aggression in uns, aber auch die große Friedenssehnsucht. So ist der Mensch. Und das ist wichtig. Warum? Es gab ja mal Zeiten, in denen wir nicht in Häusern wohnten, in denen wir nicht in den Supermarkt gehen konnten, um einzukaufen, in denen wir nicht einfach am Wasserhahn drehten und dann kam Wasser da raus. Und es gibt viele Gegenden in der Welt, das ist heute noch so. Die Menschheit hat Zeiten erlebt, wo sie sich das Überleben erringen musste, jeden Tag. Und wir hatten mächtige Gegner, Säbelzahntiger, Wollnashörner und wie die alle hießen. Und wir mussten kämpfen fürs Überleben. Dass wir heute noch Aggression in uns haben, hat etwas damit zu tun, das war überlebensnotwendig. Und ich wage die Behauptung, das ist heute noch überlebensnotwendig. Wir sind etwa, ich habe jetzt nicht gezählt, 20 Leute hier im Raum. Wenn wir gleich herausgehen und wir würden alle gleichzeitig durch die Tür wollen, hätten wir ein Problem. Entweder müssten wir anfangen zu kämpfen, damit irgendwann einer gewinnt, oder wir kommen zu der Erkenntnis, das ist aber nicht so gesund. Das kann auch nicht sein, dass immer nur der Stärkere gewinnt. Denn auch das sind wir Menschen, dass wir angefangen haben, die Schwachen mitzunehmen. Wir haben diesen Altruismus in uns. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Der Mensch kann nicht alleine überleben. Und jetzt haben wir diese zwei Seelen in unserer Brust, die beide für unser Überleben wichtig sind. Auf der einen Seite die Rücksichtnahme, die notwendig ist, weil wir soziale Wesen sind. Und auf der anderen Seite die Aggression, die notwendig war, um im Falle des Falles überleben zu können. Und diese beiden streiten permanent in uns. Wir sind in unserer Existenz dazwischen eingespannt. Mit beiden Seiten sind wir mit so einem Gummiband verbunden. Wenn wir mal zu der einen Seite tendieren, zieht uns die andere zurück und vice versa. Das ist der Schrecken unserer Existenz, dass wir zwar so tun können, wir sind doch so friedlebend, aber das ist, wenn Sie ganz, ganz tief in sich hineinhören, kennen Sie das auch anders, ne? Da hat man gesagt, also, eigentlich bin ich eine ganz Gute. Aber wenn ich aus dem Fenster schaue, die Nachbarin da hinten, hey, wie die Fingernägel wieder lackiert hat, das geht doch gar nicht, so kann man da nicht rausgehen. Und dann guck mal das Kleid an, wie die aussieht. So nett sind manche gar nicht. Das ist in uns Menschen so drin. Das hat etwas mit unserem Freiheitsprinzip zu tun. Denn in jeder Situation, ich erwähnte es vorhin, gibt es diese kleine Millisekunde, wo wir die Entscheidung in uns haben, folge ich meinem Trieb oder folge ich meinem Verstand? Das könnte man trainieren. Aber da ist eben das Freiheitsprinzip drin. Die Vision des endzeitlichen Friedens stellt uns das vor Augen, worum geht es. Wir sollen uns aufrichten und unseren Teil im Kleinen und wenn wir die Macht haben, auch im Großen, aber das dürften die wenigsten von uns haben, aber im Kleinen damit anzufangen. Vor ein paar Wochen hat der aktuelle Papst, Leo XIV., seine erste Enzyklika, Magnifica Humanitas, die großartige Menschheit, veröffentlicht. Ich habe sie noch nicht ganz durchgelesen, aber was ich gelesen habe, finde ich schon ganz ordentlich, finde ich sehr gut. Und darin schreibt er unter anderem in der Nummer 25, die Zeit ist mehr wert als der Raum. Ein rätselhafter Satz, kommt aber von Franziskus und seinem Vorgänger. Die Zeit ist mehr wert als der Raum. Warum? Weil die Zeit etwas Prozesshaftes ist. Freiheit ereignet sich in der Zeit. Die Zeit ist diese Millisekunde, wo wir entscheiden können. Und er schreibt dann weiter, Es kommt nicht in erster Linie darauf an, Machtpositionen zu besetzen oder kulturelle Festungen zu bewachen, sondern Prozesse des Guten in Gang zu setzen und sie reifen zu lassen. So drängt sich die Wahrheit des Evangeliums nicht von oben auf, sondern wächst im Laufe der Zeit, im konkreten Geflecht von Leben, Gemeinschaften und Kulturen. Es ist eine Wahrheit, die die Vielfalt nicht fürchtet, sondern annimmt und ordnet, die die Konflikte nicht beseitigt, sondern verwandelt, die wieder zusammenfügt, was die Geschichte zu zerstreuen droht. Daraus ergibt sich auch das Bild des Polyeders, einer Figur mit vielen Facetten, in denen sich aus verschiedenen Blickwinkeln dieselbe Wahrheit des Evangeliums widerspiegelt. Leo XIV. Betrachtet also die Wahrheit nicht als etwas Absolutes, das hätte sein Vorvorgänger so sagen können, der Benedikt XVI., sondern er sagt, wir haben die Wahrheit, die wie ein Spiegel ist. Ich sage jetzt mal wie ein Diamant, der funkelt, je nachdem aus welcher Perspektive ich ihn betrachte. Und damit ich viele Perspektiven habe, brauche ich Zeit, um möglichst viel von dieser Wahrheit zu erfassen. Und deshalb ist das Leben immer etwas prozesshaft, in dem man immer wieder neu auch den Frieden erringen muss. Denn über den Frieden schreibt er ziemlich am Schluss der Enzyklika: Alle, auf welcher Ebene auch immer, können wir zur Grundlage des Friedens beitragen, die die Gerechtigkeit ist. Wir streben nämlich nicht nach irgendeinem Frieden, nach einer Abwesenheit von Konflikten um jeden Preis, sondern nach jenem wahren Frieden, der aus der Gerechtigkeit entsteht. Die Gerechtigkeit des Einzelnen und der Friede aller sind miteinander eng verbunden. In seinem Kommentar zum Psalmvers Gerechtigkeit und Friede küssen sich, schreibt der heilige Augustinus, denn es gibt niemanden, der keinen Frieden will, aber nicht jeder ist bereit, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Du aber übe Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit und Friede küssen sich, sie streiten nicht. Warum streitest du mit der Gerechtigkeit? Sieh, die Gerechtigkeit sagt dir, du sollst nicht stehlen, und du hörst nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Und du willst nicht hören, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Was du nicht willst, dass man dir sage, das sage auch keinem anderen. Möchtest du Frieden erreichen, dann übe Gerechtigkeit. Lasst uns nicht müde werden, nach der Gerechtigkeit zu streben. Und da schneidet Leo ein wichtiges Thema an. Sein Vorgänger Franziskus hat oft und gerne über die Barmherzigkeit gesprochen. Er führt jetzt das Komplementär ein, das sehr wichtig ist, die Gerechtigkeit. Denn Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit hört sich gut an, aber sie übt an Tätern Barmherzigkeit, ohne die Opfer, ohne die Betroffenen mitzudenken. Barmherzigkeit ist nur dann wirklich barmherzig, wenn sie Gerechtigkeit impliziert. Und das heißt dann auch, die Täter in die Verantwortung zu nehmen. Friede kann nur entstehen, wenn wir eine gerechte Welt haben. Wenn wir in einer ungerechten Welt leben, in die wir glauben, uns geht's doch gut, wir haben Wohlstand, was stört mich das Schicksal der anderen auf dieser Erde, dann übersehen wir, dass die Erde ein großes Schiff ist und die aus den unteren Kajüten werden nach oben kommen, um auch von unserem Buffet essen zu wollen. Das wird lustig, kann ich Ihnen sagen. Wäre es nicht besser, wir arbeiten jetzt schon an einer gerechten Welt, es wäre dem Frieden förderlicher. Tun Sie das in Ihrem Alltag. Und wenn Sie gleich ins Auto steigen, sagen Sie, der andere ist nicht nur auch nur ein Mensch, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, vorhin habe ich am Steuer auch mal Mist gebaut. Vielen Dank. Thank you.